Ding, ding, ding. Neue Runde im Aussprachewettkampf heute für euch. Im Aussprachewettkampf der Gesetze. Es geht um das Berufsbildungs-, Validierungs- und Digitalisierungsgesetz. Kurz und knapp das BVDIG oder ähnlich. Demnächst könnt ihr auch ohne eine richtige Ausbildung an die Fachjobs kommen oder Leute in eurem Unternehmen. Und wie das genau geht, erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Und dann... Ja, Susa, ein bisschen Geldgossip hat noch keinem Unternehmen geschadet, würde ich sagen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall reden wir über das Thema Gehaltstransparenz und es geht um das Gehalt deiner Kolleginnen und Kollegen. Susa und ich streiten uns auch bitterlich um das Thema Gehaltsangaben in Stellenanzeigen und sagen euch aber auch, welche Vor- und Nachteile eben mit dieser Transparenz kommen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Tipp dabei für alle Leute, die sich Ende April öfter langweilen. Also bleibt am besten bis zum Ende dabei und ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen bei deinem HR-Briefing. Wir sind wieder für dich da, Susanne Schlossbauer und Marvin ist auch da, Marvin Großkortenhaus. Wie geht's dir, Marvin?
Hi Susa, danke, wunderbar.
Sehr schön. Wir haben zwei Themen heute für euch mitgebracht und zwar einmal eine ganz aktuelle und finde ich sehr, sehr erleuchtende Studie zum Thema Gehaltstransparenz und auch noch einen brandneuen Gesetzesentwurf. Also schnallt euch an und mit diesem Gesetzesentwurf geht's jetzt auch los mit unserem allerersten HR Hot Topic.
HR Hot Topic.
Und zwar geht es darum, dass Berufsbildung zertifizierbar werden soll. Und das hat das Bundeskabinett am 7. Februar 2024 beschlossen in einem Gesetzesentwurf, den ich jetzt hier einmal für euch aussprechen werde. Das ist wieder was für unsere Aussprachebibliothek. Und zwar Berufsbildungsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz. Marvin, was sagst du?
Das hast du geübt, das hört man auf jeden Fall.
Das habe ich, ja. Ich muss zugeben, ich habe geübt. Ich bin auch sehr stolz, dass ich es geschafft habe. Es ist ein absolutes Bandwurmwort. Und was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Es geht nämlich darum, dass Menschen ohne formale Berufsausbildung, die aber nachweislich praktische Fertigkeiten haben, in Zukunft einen Anspruch auf Feststellung und Bescheinigung ihrer beruflichen Qualifikationen erhalten sollen. Dieser Entwurf kam von unserer Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und das Ziel ist, wie so oft mal wieder, dass der Fachkräftemangel, ich möchte nicht sagen ausgetrickst, aber zumindest soll ihm entgegengewirkt werden, indem sozusagen vorhandenes Personal aktiviert wird. Aber ganz wichtig, es handelt sich erstmal nur um einen Gesetzesentwurf. Also ihr müsst noch nicht anfangen zu üben, dieses Gesetz auszusprechen. Dieser Entwurf muss erst noch vom Kabinett verabschiedet werden und auch die Entscheidung vom Bundestag und Rat stehen noch aus.
Genau, ich mache mal ganz kurz Faktenbasis, Susa. Also ich habe super viele Zahlen mitgebracht, schneidet euch an. Die Gesamtzahl der Ungelernten in Deutschland steigt in den letzten 10 Jahren, habe ich gelesen. Und zwar waren es 2016 schon, das ist ja nun auch ein bisschen her, vielleicht, aber wenn ihr euch mal alle alt führen wollt, das ist 8 Jahre her. Dort waren es schon mehr als 2 Millionen tatsächlich, also von ungelernten Menschen in Deutschland. Insgesamt, und das ist jetzt Zahlen aus 2023, also vom letzten Jahr, sind es knapp 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 Jahren in Deutschland, die ungelernt sind. Und das ist jetzt heute sozusagen. Also nochmal noch der Vergleich, ne? 600.000 dazugekommen und zwar nur in der Zielgruppe 20 bis 35 Jahren. Das heißt, wenn man das mal durchrechnet, sind das ungefähr 17,8% der Altersgruppe, was ein neuer Rekord ist insgesamt. Und jetzt fand ich aber eine Zahl auch noch sehr spannend von 2018 von der Bertelsmann Stiftung. Jeder zweite dieser ungelernten Menschen arbeitet aber als Fachkraft. Also arbeitet eigentlich in einem Beruf, wo es eigentlich eine Ausbildung bedarf sozusagen oder wo es eine Ausbildung für gibt. Und jetzt noch mal ein bisschen, wenn wir über das Gehalt reden. Wer ohne den entsprechenden Abschluss auf einem höheren Posten arbeitet, verdient 7-11% weniger als die entsprechend qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Also ohne Ausbildung mit im gleichen Job kriegt man 7-11% weniger. Also nicht nur Ausbildung, sondern prinzipiell jeder Form von Berufsausbildung natürlich. Laut dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, so KOFA, wir lernen hier wieder neue Worte, beim Institut der Deutschen Wirtschaft gab es 2022 630.000 offene Stellen, für die keine passend qualifizierten Menschen gefunden werden können. Also das ist die Fachkräftelücke, von der wir immer reden. Und eben durch dieses neue Gesetz soll dem entgegengewirkt werden, dass man also so ein bisschen mit dem Maßstab eines dualen Ausbildungsberufes feststellen kann, ob jemand für den Job geeignet ist und das eben dann auch bescheinigt wird. So, wie macht man das Ganze? Letzter Faktenpunkt, Susan, dann bist du wieder dran. Die Voraussetzung dafür ist, dass man anderthalbmal so lange in dem Job gearbeitet haben muss, wie die Ausbildung dauern würde. Also beispielsweise die Ausbildung dauert 3 Jahre. Dann müsste man 4,5 Jahre in dem Job gearbeitet haben, um sozusagen dafür zugelassen zu werden. Und dann am Ende muss man eine Mischung aus schriftlichen und mündlichen Prüfungen ablegen, die tatsächlich von den gleichen Gremien durchgeführt werden sollen, die am Ende auch die Ausbildung abnehmen. Also dass da auch dann quasi die Qualität gewährleistet ist. Ich finde es übrigens gut, dass ich sehe es gerade im Beispiel aufgeschrieben habe, aber dann spontan noch die Jahresanzahl geändert habe, damit ich live für euch Kopf rechnen kann. Das ist doch auch ein Service.
Oh mein Gott. Ja. Ja, das ist ein Service. Ich bin hart beeindruckt, das muss ich schon sagen. So, aber ich würde sagen, jetzt komme ich. Und zwar würde ich ganz gerne nochmal über die Vorteile von diesem Gesetz sprechen. Du hast gerade schon einige Sachen ein bisschen angeteasert. Aber prinzipiell ist es natürlich so, durch dieses Gesetz würden Menschen ohne Berufsausbildung eine Chance bekommen, ihr Wissen auf dem Papier nachweisen zu können, ohne dass sie jemals wirklich diese Ausbildung gemacht haben. Das erhöht natürlich ihre Jobchancen und so erhalten einfach wichtige Fachkräfte auch wieder Anschluss an das Bildungssystem und Zugang zu weiteren Aus- und Fortbildungen. Also super wichtig. Und sie haben natürlich auch die Chance, fairer bezahlt zu werden und zwar entsprechend ihres Kenntnisstands, genauso wie ihre Kollegen und Kolleginnen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Also es ist auch eine Maßnahme der Inklusion, würde ich sagen. Es wird allerdings natürlich nicht ganz einfach sein zu bestimmen, wie genau diese Kompetenzen eingeordnet und anerkannt werden. Das muss auch alles noch ausgetüftelt werden und auch erst in der Praxis wird sich dann zeigen, wie diese Prüfungen gut funktionieren können. Also es gibt schon jetzt Stimmen, die eine Bürokratiewelle befürchten, die sagen, dieses Verfahren wird super schwer in die Praxis umzusetzen sein. Aber ich würde sagen, da machen wir die Pferde noch nicht scheu und schauen einfach mal, was da so auf uns zukommt. Eine Frage, die sich mir aber trotzdem noch gestellt hat, und zwar ist es ja so, dass das Handwerk sowieso schon Probleme hat, an Nachwuchs zu kommen. Werden Berufsausbildungen denn jetzt noch unattraktiver, wenn man sich auch einfach so zertifizieren lassen kann, ohne dass man jemals eine Ausbildung gemacht hat? Zumindest der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, hat diese Kritik geäußert. Er sorgt sich nämlich, dass die Ausbildung dann wirklich an Attraktivität verlieren könnte. Und natürlich sind sie auch gleich mit einem Gegenvorschlag, sage ich jetzt mal, um die Ecke gekommen. Sie haben gesagt, macht das doch so, dass das Gesetz erst ab 25 Jahren gilt, damit eine Ausbildung für junge Menschen trotzdem die erste Anlaufstelle bleibt. Andere Stimmen sagen allerdings, dass die Attraktivität der Ausbildung überhaupt nicht bedroht ist, überhaupt nicht leidet. Denn tatsächlich müssen Menschen in den meisten Fällen mindestens 4,5 Jahre in ihrem Job arbeiten, um für das Validierungsverfahren in Frage zu kommen. Wenn jetzt die Ausbildung 3 Jahre lang ist, dann wären das eben diese 4,5 Jahre. Und da das ja länger ist als die meisten Ausbildungen, die in der Regel so 3 Jahre dauern, ist eine nachträgliche Validierung nicht per se attraktiver. Also ich glaube, da müssen sich die Handwerkskammern und Gewerkschaftsbünde keine Sorgen machen.
Genau, siehst du, da bin ich mit meinem 3-Jahres-Beispiel direkt, habe ich eine Überleitung zu deinem 3-Jahres-Beispiel, wusste ich natürlich. So, die Frage, die wir immer stellen, was bedeutet das für euch, was bedeutet das für HR? Ich glaube, für Unternehmen prinzipiell kann man so die Qualifizierung von ungelernten Kandidatinnen und Kandidaten und von Quereinsteigern leichter beurteilen, ganz prinzipiell. Man geht auch weniger Risiken ein, wenn man Menschen ohne formalen Berufsabschluss quasi eine Chance geben will, weil sie haben ja dann sozusagen eine formale Qualifizierung erhalten. Und die Gehaltseinstufung, würde ich sagen, wird dann auch leichter, weil man sagen kann, okay, diese Menschen sind wirklich gleich qualifiziert, sie haben ja auch die gleiche Prüfung abgelegt sozusagen. Von daher könnte das auch für einen Ausgleich sorgen, was die Unterschiede im Gehalt angeht. Das nochmal von der HR-Seite. Und Susa, ich sag mal, Thema gerechte Bezahlung, ne? Das ist natürlich nicht nur so bei zertifizierbaren Berufserfahrungen, sondern es ist immer wieder Thema bei uns, von allen möglichen Blickwinkeln gucken wir darauf, zum Beispiel im Punkto Gender Pay Gap haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Da ist es natürlich ganz wichtig für gerechte Gehälter, nämlich welcher Punkt? Die Transparenz, und das ist unser erstes HR-Mindset-Thema, Gehaltstransparenz.
HR Mindset.
Auch ein schwieriges Wort. Gehaltstransparenz. So viele.
Da sind viele Tets drin.
Ist ja auch aufgefallen, ne?
Ja, ich glaube auch, du hast es so schön ausgesprochen, dass mir das direkt nicht ins Auge gefallen, aber ins Ohr gefallen
ist. Ins Ohr geschossen.
Kann man nicht sagen.
Genau.
Ins Ohr geschossen. Ja, klingt irgendwie unangenehm. Weiß ich auch nicht.
So, ich schieße euch jetzt noch mehr Informationen ins Ohr zum Thema Gehaltstransparenz. Und zwar wünschen sich laut einer neuesten Studie von StepStone immer mehr Leute wirklich Gehaltstransparenz auch innerhalb von ihrem Unternehmen. Es wird also bei Arbeitnehmenden immer beliebter. Und genau, die Studie, wie gesagt, durchgeführt von StepStone in Deutschland und auch UK. Da wurden 5.700 Leute befragt, wie sie ja sich zu Gehaltstransparenz äußern möchten. Und 86% der Menschen sagten in Deutschland und 85% aus Großbritannien, also gar kein Unterschied, ist egal. Also 86% knapp dieser Menschen befürworten inzwischen eine Gehaltstransparenz, was ein sehr starker Anstieg ist. Gerade für Jüngere steigt dieser Wert nochmals höher, etwa für unter 30-Jährige auf knapp 92%. Also das sind ja wirklich dann eigentlich alle, könnte man sagen. Statistisch wirklich alle sind für Gehaltstransparenz.
Ja, und das klingt für mich fast schon ein bisschen unglaubwürdig, muss ich sagen. Ich habe aber auch noch ein paar Zahlen für euch dabei. Und zwar, mehr als die Hälfte der Recruiter und Recruiterinnen sagen nämlich, dass Bewerbungsverfahren häufig an unterschiedlichen Vorstellungen über Vergütung scheitern. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. 23% der Befragten haben außerdem gesagt, dass die Gehaltsfrage nicht früh genug thematisiert wurde. Und wir haben im Vorfeld da auch ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe einige Leute auf jeden Fall gesprochen, die meinten so, ja, das kommt bei Ihnen oder ist bei Ihnen immer erst im allerletzten Gespräch sozusagen vor Vertragsunterzeichnung aufgekommen. Das ist natürlich sehr spät, das muss ich auch sagen. Ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Marvin, ich glaube, du auch, gell? Je früher, desto besser. Natürlich sollte man das thematisieren. Fehlende Gehaltsangaben schrecken aber Bewerberinnen und Bewerber ab. 6 von 10 Befragten in Deutschland haben zum Beispiel angegeben, dass sie schon einmal sich nicht auf eine inhaltlich passende Stelle beworben haben, weil eben keine Gehaltsinformationen vorhanden waren. Das ist schon eine Menge. Und 89% der Menschen aus Deutschland würden sich eher bewerben, wenn konkrete Angaben zum Gehalt oder zum Gehaltsrahmen gemacht werden. Und die Studie hat aber last but not least auch noch ergeben, dass nicht geldbezogene Benefits im Bewerbungsprozess trotzdem noch eine Rolle spielen. Also auch die sollten weiterhin in den Stellenanzeigen drinstehen, denn Gehalt ist einfach nicht alles. So, over and out mit den ganzen Zahlen jetzt. Marvin, schauen wir uns doch mal an, welche Vorteile diese Gehaltstransparenz für Bewerbende hat, oder?
Genau, Susa. Und gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass Gehalt nicht alles ist. Wir haben ja kaum darüber geredet hier in dem Podcast, dass es nicht nur ums Gehalt geht, sondern eben um die ganz vielen anderen Sachen. Von daher, also ich meine, ihr wisst es natürlich alles und auch die Studie kam eben zu dem gleichen Ergebnis. Okay, was hat das wirklich für Vorteile für Bewerberinnen und Bewerber? Ich sag mal, man kann prinzipiell bewusste Entscheidungen treffen für die Karriere, sich gezielter auf bestimmte Stellen bewerben. Ich glaube, so weit, so klar. Außerdem glaube ich, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Man spart sich eventuell Zeit im Bewerbungsprozess, weil eben nicht die Gefahr besteht, dass man erst nach mehreren Schritten dann irgendwie zu der Gehaltsdiskussion kommt und dann rausfindet, oh, wir liegen hier doch sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und ich glaube, in sehr vielen Bewerbungsprozessen kommt dieses Gespräch tatsächlich sehr weit hinten. Und dann haben eigentlich alle Parteien sehr viel Zeit verloren, aber eben auch die Bewerbenden hier an der Stelle. Und dann vielleicht noch für Berufsanfänger und Jobwechsler, glaube ich, erhält man einfach so einen realistischen Eindruck, was man in der Branche verdient, ganz allgemein, wenn man das schon in der Stellenanzeige sieht. Viele zum Beispiel, wenn man in einer Agentur arbeitet, beispielsweise muss man, glaube ich, damit rechnen, dass es eventuell ein bisschen schlechter bezahlt ist als auf einer Unternehmensseite oder so. Und ich glaube, das machen sich viele nicht wirklich bewusst, wenn sie sich für diese Jobs bewerben. Und so könnte man da vielleicht auch ein bisschen Klarheit schaffen, was sind denn unsere finanziellen Möglichkeiten vorab.
Und wenn wir uns das jetzt alles nochmal aus HR-Brille anschauen und uns anschauen, was hat denn die Gehaltstransparenz für HR für Vorteile, würde ich direkt mal auf deinen Punkt mit aufspringen mit dem Thema Zeit sparen. Das gilt natürlich auch für HR. Je früher dieses Thema zur Sprache kommt, desto schneller kann man natürlich auch sehen, ist man hier auf derselben Wellenlänge und wenn Stellen dann schneller besetzt werden, dann sinken natürlich auch die Vakanzkosten. Außerdem kann sich das auf das Vertrauen und die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber auswirken, wenn einfach von vornherein das Thema Gehalt transparent behandelt wird. Bewerbende haben dann unter Umständen nicht das Gefühl, dass versucht wird, sie haben besonders günstiges Gehalt rauszuhandeln, das Gehalt irgendwie zu drücken, sondern es steht einfach dann klar im Raum, das hier ist die Gehaltsspanne. Und auch das Unternehmensimage kann sich natürlich verbessern, weil transparente Unternehmen werden positiver wahrgenommen, auch wenn sie keine Spitzengehälter anbieten können. Das fand ich auch interessant und das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und Unternehmen können sich besonders bei der sehr umworbenen jüngeren Generation ja positiv positionieren und einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dann auch gegenüber anderen Unternehmen erhalten, wenn sie ihre Gehälter eben ja öffentlich machen und die anderen machen das dann vielleicht nicht. Und noch ein interessanter Side-Fact, den ich gelesen habe, die Stepstone-Tochter Recruitonomics, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ansässig in den USA, hat herausgefunden, dass Recruiting günstiger wird, wenn man Gehaltsspannen angibt. Was haben die sich angeschaut? Die haben sich angeschaut, die Jobsanzeigen online, die sie geschaltet haben. Da wurde nämlich der CPC, also der Cost per Klick, 35% günstiger, sobald eine Gehaltsspanne angegeben wurde. Also vielleicht auch das nochmal ein kleiner Vorteil, ein kleines Plus für Unternehmen zum Punkt Gehaltstransparenz.
Oder ich werfe jetzt nochmal einen alternativen Vorschlag rein. Wenn ihr nicht gleich direkt transparent damit einsteigen wollt, dann könntet ihr natürlich auch einfach sehr früh im Bewerbungsprozess zum Beispiel über das Gehalt sprechen. Susa, du hast es gesagt, es spart eigentlich allen Zeit und wirklich was ändern an der Gehaltsspanne tut es ja auch nicht, wenn man dann vorher noch 3 oder 4 Gespräche führt. Von daher, könnte man das einfach vielleicht schon im ersten Qualifikationscall zum Beispiel ansprechen, das Thema, und dann schon Leute aussortieren oder sich selber aussortieren lassen, die mit dem Gehalt dann eben nicht einverstanden sind. Das fand ich auch nochmal ganz schön. Aber ich frage dich jetzt einfach mal ganz direkt, Susa, Gehaltsspanne in der Stellenanzeige, ja oder nein?
Ja, bin ich auch ein bisschen im Zwiespalt. Ich glaube, ich finde es ganz gut, aber nur, wenn es dann auch wirklich ein verlässlicher Rahmen ist. Also ich habe das oft gesehen, dass es dann einfach riesengroße Rahmen sind, so ungefähr zwischen 20.000 und 70.000 Euro. Also ganz, ich übertreibe es natürlich. aber das lässt natürlich keinerlei Rückschlüsse zu, ja. Also zwischen, ja, 20 und 70 liegen Welten und sehr, sehr viele Senioritätsstufen, würde ich mal sagen. Das heißt, das müsste dann einfach ein Rahmen sein, der irgendwie passt, mit dem man was anfangen kann, der aber auch wirklich verlässlich ist. Denn bei vielen Stellenportalen wird ja so ein geschätzter Wert genommen. Also das stellen ja dann gar nicht die Unternehmen selber ein, sondern da wird dann irgendwie der Marktwert oder der Durchschnittswert bei anderen irgendwie ähnlich gelagerten Positionen oder so genommen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man in ein Bewerbungsgespräch reinkommt und sagt, naja, ihr wolltet mir doch irgendwie hier 60.000 Euro zahlen. Und die sagen, so, eigentlich liegen wir hier bei 30 oder so. Und einfach nur, weil der Marktwert anders ist. Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Verlässlichkeit auch drauf an, dieses Rahmens. Wie sieht es bei dir denn aus?
Ich habe das Gefühl, auch als wir uns aufs Thema vorbereitet haben, ich bin ein bisschen oldschool, was die Transparenz angeht. Ich würde sagen eher nein, weil ich habe das Gefühl, man nimmt sich auch selber so ein bisschen Flexibilität, wenn man da diesen Rahmen steckt. Was zum Beispiel, wenn man jemanden dann hat im Bewerbungsprozess und man weiß, er möchte oder sie möchte eventuell ein bisschen was über dem Rahmen verdienen und die Person überzeugt aber so, dass man darüber hinaus geht, dann hätte man sich die Chance vielleicht schon verbaut, dass sich die Person überhaupt bewirbt, wenn man das schon mit angegeben hätte. Und man kann aber eventuell dann noch zusätzliches Budget vielleicht freimachen für jemanden, der wirklich ein 100%iger Fit ist oder so. Also da muss man auch gucken, dass man die Spannen wirklich groß genug macht, dass man alle Eventualitäten selbst mit, ja, wir gehen nochmal 10% höher, wenn es wirklich die perfekte Kandidatin ist oder so, dass man das mit einrechnet. Aber dann wollen natürlich auch alle wieder sozusagen diese 10% extra mit reinkalkuliert haben. Also finde ich deshalb zum einen schwierig und zum anderen könnte es eventuell auch zu Problemen innerhalb des bestehenden Teams führen. Ich glaube, was man definitiv zuerst braucht, ist eine interne Gehaltstransparenz, bevor man anfängt, das quasi in die Stellenanzeigen zu schreiben, weil sonst weiß man, also wissen natürlich alle im Team ungefähr, wo die Spanne liegt, wo sie anfängt und wo sie aufhört, und dann führt man eben diese Gespräche à la, ich verdiene deutlich weniger als zum Beispiel der Mittelpunkt dieser Spanne, können wir mal darüber reden, ich möchte irgendwie mehr verdienen, wobei man ja eigentlich die Gehaltsgespräche eher, sag ich mal, faktenbasiert und aufgrund von Leistungen und aufgrund von Erfahrung oder sonstigen anderen Merkmalen eben führen will und nicht eben mit, ich bin nicht in der Mitte der Spanne, was eigentlich ein ziemlich schwaches Argument ist, finde ich, für eine Gehaltserhöhung prinzipiell. Aber das vielleicht von mir, ich bin da ein bisschen oldschool, ist auch gut, dass wir anderer Meinung sind.
Ich habe mir gerade noch überlegt, vielleicht muss man es machen wie bei eBay Kleinanzeigen und dann so Verhandlungsbasis dahinter schreiben oder so.
Ja, aber es ist ja eh immer Verhandlungsbasis.
Ja, es ist immer Verhandlungsbasis. Naja, also ihr kennt jetzt die Meinung von Marvin, von mir. Uns würde natürlich auch interessieren.
Wenn ihr jetzt einstellen wollt. Nee, ist ein Spaß.
Nein, uns würde interessieren, ob eure Unternehmen Gehälter oder Gehaltsspannen in Stellenanzeigen mit angeben. Also wenn ihr uns zufällig gerade auf Spotify hört, dann könnt ihr ganz einfach unter diesem Podcast, unter dieser Folge bei einer Umfrage mitmachen, die euch da eingeblendet wird. Das geht ganz schnell mit nur einem Klick. Da könnt ihr uns dann sagen, ob euer Unternehmen Gehaltsspannen in Stellenanzeigen angibt. Und wir sind super gespannt und werden auch ganz genau da runter gucken, ob ihr auch wirklich mitgemacht habt.
Genau, Susa kontrolliert. Und was ihr euch auch definitiv angucken solltet, ist unser HR-Event, was wir euch mitgebracht haben.
HR-Events.
Und zwar geht es um die Zukunft Personal Nord, euch wahrscheinlich allen ein Begriff, aber eben der Ableger im Norden in Hamburg findet am 23. und 24. April statt. Und ja, für alle, die Zukunft Personal kennen, wisst ihr, was euch dort erwartet. Für alle anderen, also ein Networking-Event hauptsächlich für die HR-Community, eben diesmal im Norden Deutschlands. Die anderen sind in Stuttgart und in Köln, glaube ich, von daher wahrscheinlich für viele am besten zu erreichen. Da gibt es dann verschiedene Themen von Azubi-Recruiting über sehr spannend fand ich Networking für Introvertierte zum Beispiel, aber auch agile Führungsstile. All diese Themen erwarten euch da und alles mögliche andere Workshops, Diskussionen beim Kamingespräch, praktische Tipps für Social Media zum Beispiel vom Corporate Influencer Club und One-on-One-Gespräche, die ihr euch buchen könnt. Und das Schönste ist, wir sind auch da, also nein, nicht wir, nicht du und ich, Susa, aber Personio ist auch da, in Halle A1, Stand D15. Wenn ihr uns da besuchen kommen möchtet, dann wäre das der Ort, Halle A1, Stand D15 für alle, die bei der Zukunft Personal Nord sind. Und damit Schluss mit dem Informationsticker und Schluss mit unserer heutigen Folge. Ich würde sagen, wir sagen adieu.
Und damit sage ich auch Tschüss. Schaut gerne in die Shownotes, wenn ihr nochmal irgendwas nachlesen wollt. Und ja, schaltet auf jeden Fall nächste Woche auch wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao.